Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast. Alles ist fahrbar. Wir heißen euch herzlich willkommen bei uns. Heute geht es um die Themen Trends, Neuheiten und Innovationen. Und dazu habe ich Gäste eingeladen, und zwar Lukas Hoffmann. Er ist Online-Redakteur und Redakteur und kennt sich dementsprechend sehr gut mit den ganzen Bereichen, Neuheiten, Innovationen, was ist der heiße Scheiß aus. Hallo Lukas.
Ja, servus, hi.
Ebenfalls mit mir ist André Schmidt, Chefredakteur des Mountainbike-Magazins und auch tief in dem ganzen Themenbereich Mountainbikes, Innovationen, Bikes etc. drin. Hallo André.
Hallo.
Ja, worüber reden wir heute? Was gibt es denn eigentlich an Neuheiten? Wir sind nicht mehr ganz frisch von der größten Messe im Bereich Bikes zurückgekommen. Das ist schon ein paar Wochen her jetzt. Was gab es denn da Spannendes zu entdecken zuletzt? André?
Wenn man ehrlich sein muss, nix. Also können wir eigentlich jetzt aufhören.
Das ist wenig.
Nein, ja. Es ist tatsächlich so, dass wir auf zum einen natürlich bei der Eurobike ein bisschen das Problem haben, dass die ganz großen Bikehersteller einfach nicht mehr da sind und dass die ihre Neuheiten schon lange präsentiert haben. Und auf der anderen Seite, es hat jetzt jemand tatsächlich von Innovationsstau gesprochen, so weit würde ich nicht gehen. Also es gab sicherlich noch viel Neues zu entdecken und ich glaube nicht, dass in der Branche generell ein Innovationsstau stattfindet, sondern da ist einfach gerade, oder das, was wir beobachten, ist vor allem eine Innovationsverlagerung. Also es geht einfach unglaublich viel Entwicklungspower gerade in das ganze Thema E-Mobilität. Das muss gar nicht nur unbedingt E-Mountainbike sein. Das kann ganz klassisch E-Bike sein. Das kann mit Sicherheit auch sein, dass sich der ein oder andere Radhersteller jetzt das Thema E-Roller mal anguckt. Mhm. Also man hat so ein bisschen so das Gefühl, dass da im Hintergrund viel Bewegung stattfindet und der ein oder andere Ingenieur einfach gerade auch mal was anderes macht, als sich nur Gedanken über den Lenkwinkel zu machen, sondern da passiert, glaube ich, ganz schön viel gerade.
Liegt das daran, dass die, wir nennen sie mal Biobikes oder klassischen Mountainbikes, dass die ausentwickelt sind? Oder gibt es da immer, ich meine, wir hatten in den letzten Jahren ja verschiedene Trends, Lenkwinkel flacher, Kettenstreben kürzer und so weiter. Waren das eigentlich nur Trends und Moden, die man eigentlich nicht braucht? Oder?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Rad ausentwickelt ist. Das heißt irgendwie immer so alle 3-4 Jahre und dann geht es doch wieder von vorne los. Dennoch, wir haben gerade so ein bisschen vielleicht eine Ruhephase, also 29 Zoll setzt sich einfach jetzt fast flächendeckend durch, auch einfach über alle Kategorien hinweg. Das heißt, da ist so ein bisschen Beruhigung drin. Wir hatten ja jahrelang ein riesiges Laufrad Tohuwabohu. Und es gibt, glaube ich, gerade einfach so eine Geometrie-Blaupause. Du hast gerade selbst gesagt, flachere Lenkwinkel, längerer Reach, kürzeres Heck, Gabel mit weniger Offset, das setzt sich so gerade bei jedem Rad einfach durch und das macht dann einfach auch jeder, was auch gut ist, weil es super funktioniert. Aber da fehlt vielleicht jetzt gerade so der mal eine ganz freche Idee hat und es wieder komplett anders macht. Die Erfahrung zeigt aber, früher oder später kommt's.
So ein paar klassische oder ich sag mal so ein paar neue Innovationen haben wir ja trotzdem dabei gehabt dieses Jahr.
Ja, natürlich.
Also so ein paar coole Geschichten, also dass es komplett ausentwickelt ist oder dass die Leute sagen, was ganz Neues gibt's gar nicht mehr, das haben wir so jetzt auch nicht. Also wenn man ein bisschen aufmerksam hinschaut, dann sieht man ja doch ein paar ganz coole Details, wie ich finde.
Was würdest du da anführen als erstes?
Also generell ist zu erkennen, finde ich, dass bei den Bremsen sich momentan viel tut. Also die Bremsscheibendurchmesser wachsen immer weiter bei vielen Herstellern. Jetzt mal als Beispiel zum Beispiel Magura. Die haben jetzt eine 220 mm Bremsscheibe vorgestellt, einfach um mehr Power zu geben. Natürlich auch ein bisschen im Hintergrund wegen E-Mountainbikes.
Auch dem E-Bike schuldig.
Genau.
Ja, aber was ja spannend ist, weil das ist nämlich genau oder was da passiert, ist jetzt eigentlich, dass die Innovationen oder die Trends auf einmal aus der anderen Ecke kommen. Nämlich, dass es einen neuen Bereich gibt mit E-Mountainbike und dass man da auf einmal merkt, oh, da gibt es da Dinge, die extrem gut funktionieren. Die haben wir beim klassischen Fahrrad vorher nie ausprobiert. Warum adaptieren wir das nicht wieder? Und das Thema Bremsscheiben ist da sicherlich ein großes. Also ich fahre im Enduro selber jetzt gerade vorne 200, hinten 200, bin ich noch nie gefahren, so große Scheiben. Muss mich tatsächlich, also zumindest vorne und hinten, vorne schon, aber muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber es hat natürlich brutale Vorteile, klar. 220 halt
ist Vorteil, das ist schon ein Vorfang. Ja. Das muss man auch mit umgehen können, denke ich mal.
Ja, 220 vorne hinten ist natürlich ja schon, oder das wär dann schon richtig ein Wort. 220 hinten wird wahrscheinlich eh in keinen Rahmen reinpassen, aber ich finde es zumindest spannend, dass da auf einmal so eine Art Rückkopplung quasi passiert. Also dass wirklich auf einmal dann die Ideen aus dem E-Mountainbike-Bereich kommen. Muss mal gucken, was da vielleicht noch weiterkommt. Vielleicht merkt man ja irgendwann auch, ach, so ein 20-Kilo-Rad ist ja viel, liegt ja viel satter bergab.
Ich wollte gerade sagen, das wird sicherlich nicht dazu führen, dass die Räder leichter werden, was ja auch mit dem 29-Zoll-Trend so ein bisschen das Problem darstellt.
Ne? Ja, ich glaube, 29 Zoll ist da gar nicht so schuld dran. Also die Laufräder wiegen ein paar Gramm mehr. Das ist nicht so entscheidend. Ich glaube, warum die Räder aktuell wirklich auch durch die Bank weg schwerer werden, ist einfach auch dem geschuldet, dass die Räder grundsätzlich abfahrtslastiger werden. Mhm. Es ist quasi überall ein bisschen mehr drauf. Mhm. Die Felgen werden breiter, die Reifen werden breiter und stabiler so ein bisschen. Die Cockpits werden breiter. Klar, Vario-Stützen setzen sich bis runter zu Cross-Country durch. Und je mehr, die Bremsscheiben werden größer, klar, je mehr abfahrtslastiges Zeug, in Anführungszeichen, man an sein Rad schraubt, desto schwerer wird es einfach. Und das sind dann oft immer nur da 10 Gramm, da 100 Gramm, da 50 Gramm und schon ist halt ein halbes Kilo im Vergleich zu früher drauf.
Ja. Was macht denn dann der klassische Tourenfahrer? Ich meine, dem driftet ja so.
Genau, E-Bike.
Das ist ja die Frage. Es hieß ja vor 2-3 Jahren, dass die Hersteller schon fast Angst um ihr ehemals zentrales Bike-Segment haben, nämlich das Tourenbike mit 120 oder 130 Millimeter Federweg, dass sozusagen der klassische Tourenfahrer sich jetzt ein E-Bike kauft. Driftet das alles auseinander? Also wird es jetzt immer entweder abfahrtslastiger oder Cross-Country und dazwischen stirbt es so ein bisschen aus? Oder wie ist es, das war zumindest ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch das Thema, wie kann man da auf der jetzt aktuellen Trend sehen, dass es weiterlebt oder nur noch
Ich hoffe, dass es wieder ein bisschen mehr belebt wird. Also die Kritik haben wir jetzt im Heft eigentlich schon so seit 1-2 Jahren, dass wir da so ein bisschen den Zeigefinger erheben und sagen, so dieses klassische, nicht so extreme, leichte Tourenfully stirbt uns ein bisschen zu sehr aus. Mhm. Weil so auch diese 120, 130 Millimeter Kategorie, das ist einfach. Ja, da ist einfach das Thema Trailbike jetzt hip und der ein oder andere Hersteller fängt jetzt schon an und baut 36 Millimeter Gabeln in solche Räder. Das heißt, das sind Räder, die haben dann zwar nur 120, 130 Millimeter Federweg, das sind aber trotzdem keine Tourenfullys, das sind eigentlich Enduros, also ja. Enduros mit wenig Federweg. Mhm. Auf der anderen Seite, und vielleicht wird es da wieder spannend, da kann Lukas sicher was zu sagen, gibt es jetzt aber auch wieder Cross-Country-Fullies, also eigentlich Fullies, die aus dem Race-Bereich kommen, die aber jetzt mit 120 mm Federweg kommen, zumindest mal vorne und die dann auch eine Vario-Stütze drin haben, vielleicht auch ja, eine Nobinick-Reifen statt einer reinen Reisbereifung. Und die haben jetzt natürlich wieder das Potenzial, die Lücke zu schließen, weil die kommen aus der leichten Ecke, werden zwar jetzt auch ein bisschen schwerer, sind damit aber immer noch, naja, halbwegs leicht.
Genau, die sogenannten Down-Country-Räder, wie sie teilweise genannt werden, also Downhill und Cross-Country so ein bisschen vermischt. Das hat sich im Netz sozusagen bei uns ein bisschen eingebürgert. Und,
bei mir noch nicht.
Bei dir noch nicht. Das liegt aber hoffentlich nicht an deinem Alter, da musst du mal ein bisschen am Ball bleiben hier. Nein, Quatsch, aber das ist eine echt spannende Geschichte, weil man wirklich diesen Race-Fullies, die werden ja auch schon seit Jahren immer spaßiger, immer Trail-lastiger und den jetzt wirklich mit einer 120-Millimeter-Gabel vorne dann noch ein bisschen mehr Trail-Agilität einzuhauchen, das ist echt ein großer Trend, den man sehen kann. Und klar kommt da ein bisschen Gewicht drauf, also wir sind da meistens so bei normalen Race-Fullies so um 11,5 Kilo dann schon. Aber ja, die rollen extrem gut und machen, wie gesagt, super viel Spaß auf dem Trail. Also das ist, glaube ich, für einen Tourenfahrer auch echt ein spannendes Segment. Also dass es sich von unten sozusagen ein bisschen hochschiebt. Von den normalerweise 100 Millimeter Fullies dann hoch auf die 120 zu gehen.
Gibt es die denn auch in günstig oder ist das dann nur der High-End-Race-Bereich?
Ja, die gibt es auch in günstig.
In bezahlbar, sagen wir es mal so.
Aber genau. Es ist schon,
ja, also auch da sind wir immer
freundlich, sagen wir mal so.
Wenn es bei 11,5 Kilo sind wir sicherlich dann schon auch in der teureren Variante, aber
was heißt dann teuer? 4.000, 5.000?
Ja, vermutlich so, ja. Aber in günstigeren Varianten, wenn man dann bei 12,5 Kilo oder bei 12 Kilo liegt, ist es immer noch ja relativ leicht, weil
verträglich.
Wie gesagt, das, was ich so am Anfang oder gerade vorgesagt habe, da, wo sich ja, jetzt so diese ganzen Trail-Fullies breit machen in dem Segment, da liegen halt teilweise bei 14 Kilo. Und da sind die Hersteller dann auch immer ganz, ganz entsetzt, wenn wir dann nur ein Gut als Note drunter schreiben mit dem Hinweis, dass es für uns für einen Tourenfully einfach zu schwer ist. Aber ja, deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich hin und wieder mal so ein bisschen den Zeigefinger hebt und sagt, es gibt da draußen auch noch ganz viele Leute, die 1000, 1500 oder 2000 Höhenmeter hochfahren wollen am Tag und nicht nur runterfahren wollen. Und ja, da merkt man einfach jedes Kilo.
Ja.
Also spätestens, klar, hier im Mittelgebirge, wenn ich mal eben 100, 200 Höhenmeter hochdrücke, da merkt man es nicht. Aber spätestens, wenn du halt eine Stunde hochgestrampelt bist, dann bist du halt über jedes Gramm irgendwie froh, was du nicht mit hochschleppst.
Ja, spätestens beim Alpenkreuz. Also ich meine, das machen immer noch genug Leute. Und da kann man wirklich dann froh sein, wenn man irgendwie ein halbes Kilo über mehrere Tage weniger mit sich hochschleppen muss.
Ja, zumal du beim Alpenkreuz ja eh schon Gewicht hast. Du
ganz
hast halt
genau.
Einen schweren Rucksack, du hast vielleicht noch zwei oder zumindest mal mindestens eine große Trinkflasche am Rad. Das wirkt sich halt alles dann aus, klar.
Jetzt haben wir über neue Sachen gesprochen. Was ist eigentlich so an alten Trends, die in den letzten Jahren vorgestellt wurden? Gibt es da Sachen, die offensichtlich ausgestorben sind oder sich manifestieren? Also ich weiß es aus dem Zubehörbereich, zum Beispiel Bikepacking, wo man gedacht hatte, es ist definitiv eine Eintagsfliege, oder man hat es nicht gedacht, aber man hätte es annehmen können, scheint sich ein bisschen zu manifestieren. Wie groß die Szene wirklich ist, muss man dann schauen. Und wer es wirklich verwendet, das hat ja auch, also das sind Rad, für den Zuhörer, es sind Radtaschen, die man ans Rad schnell dran klippen kann, um sein Zubehör mitzunehmen. Das scheint einfach auch unter Tourenfahrern Anhänger zu finden, die dann sagen, ich brauche keinen Rucksack mitzunehmen, wenn ich mir mal eine Tasche ans Rad schnipsen kann. Stahlfederdämpfer waren vor 2 Jahren eine große Sache und wurden so ein bisschen wieder als, was heißt große Sache, aber die wurden wieder als Revival gefeiert. Ist das anhaltend oder?
Schon wieder ein bisschen rückläufig. Also im EMTB-Bereich gibt es noch relativ viele. Im normalen Bereich gibt es auch Räder wie jetzt ein neues Rocky Slayer oder so. Aber es gibt auch da, also auch gerade bei den neuen Enduros, einige, die bewusst auch wieder auf Luft setzen, weil die Kinematik einfach anpassbar ist. Du musst, wenn du einen Stahlfederdämpfer verbaust, musst du eigentlich eine extrem progressive Kinematik reinmachen, damit der Hinterbau eben nicht zu linear wird. Und das ist aber auch generell eigentlich von Jahr zu Jahr immer wieder so der Fall, manchmal überholt sich die Industrie da so ein bisschen. Das liegt einfach jetzt daran, dass vor allem Fox und Rockshoss haben extrem gute Luftdämpfer gerade auf dem Markt.
Okay.
Und die sind wiederum so gut, dass du den Stahlfederdämpfer jetzt seit 1-2 Jahren vielleicht schon wieder gar nicht mehr brauchst. Das ist das ist manchmal für die Bike-Hersteller auch schwierig, weil die haben zwar ein bisschen Vorlauf, die wissen schon, was Fox in 2 Jahren bringt. Wie gut das dann wirklich funktioniert, wissen sie aber oft noch nicht. Und da stellt sich dann oft erst so im Laufe eines Produktzyklus heraus, wow, okay, für das Rad funktioniert der Dämpfer so viel besser als alles andere, dass man da alles andere dann auch eben nicht braucht.
Und was ist mit Fatbikes?
Die sind ausgestorben.
Die sind tatsächlich, die können wir zu den Dinosauriern packen.
Okay. Nee, es gibt tatsächlich da wo ich wohne, da gibt es eins.
Eins?
Ja, das steht immer vor einer Schule, und immer wenn ich meinen Sohn morgens zum Kindergarten bringe, und wir fahren halt, er fährt ja auch schon Fahrrad jetzt mit seinen 3 Jahren, wir fahren da immer dran vorbei, da ist er ganz, ist immer ganz begeistert von diesem Fatbike. Also dieser Hinguckeffekt, den die Dinger ja damals auch hatten.
Als Showbike geht's ja, auf jeden Fall.
Der ist noch immer da, aber ja, da hat sich dann tatsächlich doch herausgestellt, dass das ja nur in ganz begrenzten Umgebungen wirklich einen Vorteil hat. Also wer jetzt wirklich zum Nordpol fährt, der sollte sich vielleicht das Thema Fatbike immer noch mal angucken. Oder wer meint, 20 Tage lang durch die Wüste zu fahren, da macht es schon, glaube ich, immer noch Sinn, aber im normalen Mountainbike-Betrieb macht es einfach dann zu wenig Sinn. Und wir haben ja selbst gesehen, dass dann das, was danach kam, also dieses 27,5 Plus oder 650B Plus oder wie auch immer man es genannt hat, also dass das ja teilweise auch schon wieder rückläufig ist. Also dass es sich momentan ja so bei 2,5.
2,6 so die Ecke, ne?
Ja, maximal eigentlich so in dem Bereich irgendwie einpendelt und das alles so 2,8 bis 3, Zoll Breite maximal noch im E-Mountainbike-Bereich als Hinterrad verwendet wird, wo es auch schon wieder Sinn macht, also oder Sinn machen kann. Kommt ein bisschen auf den Fahrstil an und kommt ein bisschen drauf an, ob man auch hinten ein eher aktives Hinterrad haben will oder halt ein sehr komfortables Hinterrad haben will. Und dann kann das schon noch irgendwo seine Berechtigung haben, aber halt immer wirklich nur noch so in, und das zieht sich vielleicht so ein bisschen auch gerade mit den Dämpfern, das ist immer nur dann auf einmal in einem kleinen Bereich. Man merkt auf einmal, okay, für alle macht es keinen Sinn, aber genau da, also vielleicht als Hinterrad EMTB, da macht es Sinn.
Gibt ja auch wir hatten Downcountry-Räder schon im Bereich Cross-Country, dann haben wir viel zum Thema E-Bike gesagt. Es gibt ja eine andere spannende Bike-Entwicklung oder Radentwicklung, das Thema Gravel. Lukas, was würdest du sagen? Ist das für unseren Leser oder unseren Zuhörer, der sich fürs Thema Mountainbike interessiert, auch interessant?
Ich würde jetzt per se sagen schon. Also es kommt halt, wie gesagt, ein bisschen auf den Fahrstil drauf an. Ich glaube, wenn man jetzt nicht so der Trail-Junkie ist und großartig viel Trails fahren will oder auch technische Trails fahren will, dann kann Gravel schon interessant sein. Also wenn ab und zu mal ja einfach eine Schotterautobahn das Ziel ist oder wenn man ja so kleine Singletrails fährt, wo nur kleine Wurzeln drin sind, dann glaube ich, ist Gravel schon cool, weil es ist einfach ein Rad, ja, wo man extrem viel Vortrieb hat, wo man echt Spaß haben kann. Und deswegen denke ich, dass man da schon was mitmachen kann. Und auch gerade für Leute, die mit dem Rad gerne mal pendeln oder weitere Strecken fahren, da kann so ein Gravelrad schon eine tolle Alternative zu einem klassischen Hardtail, sage ich mal, sein. Inwiefern man das dann sagt, wie viel Komfort man will und ob man da eine Federgabel braucht oder nicht, das muss man für sich selber so ein bisschen entscheiden, weil ein Gravelrad ist schon unkomfortabler, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber Spaß macht es allemal.
Was ist überhaupt ein Gravelrad? Wie kann man das denn definieren? Ich versuche jetzt einfach nur noch mal, vielleicht wissen es auch jetzt nicht alle Zuhörer, was ein Gravelbike ist. Es ist ja eigentlich eine Kategorie, die entstanden ist aus dem Cross- und Querfeldeinsport, was ja letztlich Rennräder mit,
also ich sagen bin wir mal, ein bisschen breiteren Reifen sind. Ich bin da mal ein bisschen gemein und sage, ein Gravelbike ist eigentlich ein Mountainbike in schlecht.
Ja. Nein, also oder ein Trekkingrad in schnell.
Oder ein Trekkingrad in schnell. Nein, also
mit Droppers.
Es ist im Prinzip ein komfortables Crossrad. Also es sieht erstmal aus wie ein Rennrad. Also es hat einen Bügellenker. Es hat Stollenreifen.
Stöllchen.
Stöllchenreifen, ja. Genau. Und Noppen. Es hat für den Bereich oder im Vergleich zu einem Rennrad natürlich eine eher Laid-Back-Geometrie. Also es ist ein bisschen komfortabler, es ist ein bisschen abfahrtslastiger. Es hat inzwischen natürlich Scheibenbremsen und sieht cool aus, definitiv. Was ich so ein bisschen witzig finde, ist, dass jetzt die ersten Gravelbikes kommen jetzt tatsächlich schon mit Federgabel.
Kommen mit
Dropper Post, also mit absenkbarer Sattelstütze, haben Scheibenbremsen. Ja, und dann ist für mich tatsächlich dann irgendwann der Unterschied zum Mountainbike gar nicht mehr so groß, weil so haben wir mit dem Mountainbike ja auch mal angefangen. Ja. Wir hatten starre Böcke mit relativ schmalen Reifen und scheiß Bremsen.
Und Rennradgeometrie,
ja, genau. Ja. Und jetzt haben wir uns davon wegentwickelt und sind da ganz, ganz happy drüber. Und beim Gravelbike passiert das jetzt auch so ein bisschen. Und dann denke ich mir tatsächlich manchmal, naja gut, dann kann ich auch gleich einen 29 Zoll Hardtail nehmen. Da habe ich eine gescheite Federgabel drin, da habe ich gescheite Reifen drauf, da habe ich eine tolle Bremse. Das gibt es sogar verhältnismäßig preiswert, weil da kriege ich für 1.000, 1.500 Euro kriege ich ein super Rad. Beim Gravelbike muss ich, obwohl weniger dran ist, sogar mehr bezahlen, weil ist halt ein bisschen hipper gerade. Und was hip ist, ist halt auch immer gleich ein bisschen teurer. Von daher bin ich, was das Gravel angeht, da bin ich dann doch mehr Mountainbiker und sehe das so ein bisschen schmunzelnd. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich, weil ganz viele Rennradfahrer fahren auf einmal Gravel und merken auf einmal, ach, das ist ja ganz cool, über so einen Trail zu fahren und mal über so eine Wurzel zu huppeln. Vielleicht kommen die ja dann früher oder später alle zum Mountainbike und werden dann richtiger Radfahrer.
Soll es gegeben haben schon, die einen oder anderen, die ja von Gravel auf dem Hardtail umgestiegen sind. Habe ich schon gehört.
Also ich habe es ausprobiert. Für mich war es auf der Straße zu zäh und im Gelände hatte ich dann am Ende einen Luftdruck von 1,4. War also kurz vorm Durchschlag und dann hat es sich so einigermaßen richtig angefühlt, aber für mich war es irgendwie eher ein schlechter Kompromiss. Aber ich glaube, fürs, wie du sagst, fürs Pendeln zum Beispiel, wenn du genau weißt, ich fahre eigentlich fast immer die gleiche Strecke, da ist ein bisschen Schotter drin, da ist viel Asphalt und ich kann durch den Wald fahren und muss nicht so viel auf der Straße mich durch die Autos quälen. Dafür ist es, finde ich es vollkommen sinnvoll.
Genau, also ich finde es total cool. Also ich muss auch sagen, ich fahre schon mehrere Jahre Cross, also quasi das Pendant, was vor dem Gravel kam.
Die sportliche Variante.
Genau, die sportliche Variante vom Gravelrad sozusagen. Mhm. Und ich finde es einfach klasse, dass man ja einfach alle Möglichkeiten hat. Also mit dem Gravelrad kann man sozusagen alles machen. Und ja, man kann auch einfach mal von der Straße runter. Das finde ich für die Rennradfahrer einfach cool, weil ja, es ist einfach gefährlich, auf der Straße zu fahren, kann man nicht anders sagen. Und wenn wir mehr Leute aufs Rad bekommen und auch gerade zum Pendeln aufs Rad bekommen, dann ist das eine super Geschichte. Und dafür ist das Gravelrad, glaube ich, ja, gut für viele Leute, weil die dann einfach umsteigen können und vielleicht aus den Autos rauskommen, aus den Zügen rauskommen, whatever. Aber umso mehr Leute auf dem Rad sind, ich glaube, da könnten wir uns alle drüber freuen. Das wäre für die Mobilität eine super Geschichte. Da kann das Gravelrad helfen.
Hast du aus dem Bereich Down Country-Räder irgendein Highlight-Bike, wo du sagen würdest, das wäre irgendwie extrem spannend, vielleicht auch für den Leser oder den Zuhörer, um sein Rad umzutunen zu einem sehr leichten Touren-Fully? Gibt es da irgendwie ein richtig heißes Gerät im Bereich Cross-Country oder?
Da gibt es, glaube ich, einige, weil viele Hersteller glücklicherweise ihre Cross-Country-Rahmen oder ihre Race-Fully-Rahmen auch für eine 120 mm Gabel freigeben. Also das ist erstmal, wenn man das wirklich tun will, die größte Frage, die man sich beantworten muss oder die der Hersteller beantworten muss, weil manche Rahmen sind eben nicht freigegeben für mehr Hub, weil ja sich einfach die Geometrie ändert, die Belastung auf dem Rahmen durch eine längere Gabel sich ändert. Und das sollte man erstmal checken. Ja, und wenn das geht, dann wie gesagt eine 120 mm Gabel für sich überlegen. Da gibt es viele, viele Modelle. So das Modell, was dieses Jahr wahrscheinlich raussticht oder was diesen Trend auch ein bisschen mit etabliert hat, ist die 34 Stepcast von Fox, die wirklich echt eine sehr super klasse Gabel sich anregt. Ich glaube, das war dein Produkt-Highlight in unserem letzten Heft, so deine Editor's Choice Gabel. Willst du da noch ein paar Worte drüber verlieren über die Gabel?
Ja, das ist eigentlich wieder so ein typisches Produkt, wo ein Produkt auf den Markt kommt, gar nicht von den Bike-Herstellern selber, sondern von einem Zulieferer. Und das löst dann so eine kleine Welle aus. Weil die 34 Stepcast, um die ein bisschen zu erklären, das ist also eine Federgabel mit 34 mm Standrohren. Das hatten wir früher so im All-Mountain, teilweise sogar im Enduro-Bereich, also im eher bergablastigen Bereich. Die ist durch einen kleinen technischen Kniff, weil die quasi so eine Ausfräsung, so eine Stufe im Casting hat.
Das heißt, das ist das Stepcast aus
genau,
dem Namen,
genau, das Stepcast.
Ne? Genau.
Ist die aber super leicht. Die ist eigentlich leichter als so manche klassische Race-Gabel mit 32 mm. Du hast also eine Gabel, die fast so steif ist wie eine All-Mountain-Gabel, die fast so leicht ist auf der anderen Seite wie eine CC-Gabel, die mit 120 mm dann relativ viel Federweg hat und die auch noch extrem gut funktioniert, weil durch die größeren Stammrohre ist da auch die etwas bessere Dämpfungskartusche drin und die bessere Luftfederung drin. Das heißt, die funktioniert. Ja, das ist wirklich so ein Zwitter einfach aus Cross Country und All Mountain Enduro, weil die funktioniert auf einem Top-Niveau, ist aber dennoch leicht. Und da haben dann wiederum die Bikehersteller gemerkt, da bauen wir doch um diese Gabel herum quasi eine ganz eigene Kategorie, eben das, was, wie heißt das nochmal? Down Country?
Down Country, genau.
Also diese Kategorie mit dem neuen komischen Namen.
Genau. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Jimmy. Also ja, ich glaube, wenn ich eine Empfehlung geben müsste, ich hatte das Vergnügen, 2 Wochen das Rocky Mountain Element zu fahren, das wirklich auch sehr auf diese Gabel konzipiert wurde oder entwickelt wurde. Und das war wirklich ein Rad, was super viel Spaß gemacht hat. Also ich bin auf allen Trails Bestzeit gefahren. Ich bin ja so ein kleiner Strava-Junkie. Yeah. Also ich tracke alle Zeiten bergab, was ist die Bestzeit oder nicht. Und auf meinen Home-Trails im Deister habe ich tatsächlich mit diesem
Rad... Da fährt sonst keiner oder woran liegt
das? Nein, da fahren auch viele andere schnelle Leute. Grüße nach Norddeutschland. Nein, und da habe ich tatsächlich überall Bestzeiten gefahren, weil man einfach mit diesem Rad so dermaßen stempeln kann. Also normalerweise bin ich der CC-Junkie bei uns in der Redaktion und fahre wirklich nur 100 Millimeter. Und jetzt mal wirklich auf die 120 zu gehen, das war wirklich krass. Also wie viel Zeit man da rausholt und wie viel Spaß man vor allen Dingen auch hat. Und mit dem Rad, also ich glaube, wenn ich eins aktuell empfehlen müsste, dann ist das Element ziemlich weit vorne dabei.
Was ist denn mit dem neuen Cross-Country-Rad von Yolanda Neff, das Track? Da wurde viel Geheimnis drum gemacht. Was ist jetzt die Hinterbautechnik? Ist das ein Softail? Was ist es genau?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, was es genau ist. Also offiziell ist es ein Fully. Es ist so ein Mittelding. Denn das Spannende an dem Hinterbau ist, dass er quasi 60 mm Federweg generiert. Also das ist ein spezieller Dämpfer, der mit Fox zusammen entwickelt wurde. Und was auch ein bisschen Hokuspokus an dem Rad ist, die Kettenstreben hinten flexen extrem. Also wenn man sich das mal anguckt, wenn das Rad einfedert, dann ist das Wahnsinn. Dann hat man Angst, dass gleich der Hinterbau zerspringt, weil die sich so verwinden. Das ist total irre. Und ja, das war einfach so von Trek die Idee, so beide Vorteile. Also erstmal aus einem super leichten Hardtail. Und dem Fully, was normalerweise ein bisschen schwerer ist mit 100 mm Hinterbau, so das Beste aus beiden Welten zu verbinden und dann einen super leichten Rahmen zu entwickeln. Und
der ist aber ja gar nicht ist, gell?
Ich glaube, so super leicht ist er nicht. Also hast du die Eckdaten im Kopf?
Ich habe sie nicht im Kopf, aber er ist jetzt nicht wirklich, also er ist nicht der leichteste Fully-Rahmen überhaupt, sondern ich glaube, ein Sparkrahmen ist leichter mit 100 mm. Der eigentliche Vorteil ist vermutlich dann, dass es eine extrem hohe Verwindungssteifigkeit hat, weil eben hinten ja gar kein Lager drin ist. Es ist vermutlich damit auch ein bisschen verschleißarmer. Und weil sich da eben relativ wenig in dem Hinterbau selber nochmal verwinden kann. Das soll angeblich, wir sind es ja alle, glaube ich, noch nicht gefahren.
Nee, oder? Wir warten alle
aufs noch, Testrad. Dass wir ein Testrad bekommen. Das soll eigentlich der große Vorteil sein und gar nicht unbedingt das Gewicht, weil, wie gesagt, da ist der Abstand dann zum Hardtail doch ganz schön groß und da gibt es auch einige Race-Fullies, die vielleicht so das 100 Gramm sogar leichter sind und in Anführungszeichen dann einen richtigen Hinterbau.
Vollwertigen haben. Hinterbau mit 100 mm Huf haben.
Ja. Aber definitiv mal einfach, das ist auch das, was ich da am Anfang sagte, oder was du auch sagtest, Lukas, ist, man muss ein bisschen hingucken, aber dann gibt es an allen Ecken und Enden dann doch extrem spannende Sachen. Das ist jetzt definitiv ein Konzept, das gab es so noch nicht.
Nee, das ist
also
ganz
dieses, neu. Dieses Softail-Konzept, das gab es natürlich schon, dass sich der Hinterbau zum Beispiel über so eine Elastomerdämpfung so ein bisschen Federweg freigeben konnte. Aber dass da quasi auf der einen Seite ein richtiger Dämpfer drin ist, auf der anderen Seite aber kein Gelenk drin ist, schon spannend.
Also es sieht auf jeden Fall super heiß aus, aber wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, wenn ich da den Dämpfer irgendwie einschicken will oder wenn ich einen Service machen will, dann wird es, glaube ich, richtig spannend. Also erstmal sind solche Speziallösungen nicht gerade günstig, glaube ich, im Service und wie gesagt, das erstmal ausgebaut zu bekommen, ob man dann den kompletten Rahmen einschicken muss oder wie das dann läuft, da bin ich sehr gespannt. Also besonders sein ist toll, aber manchmal zahlt man auch, glaube ich, einen hohen Preis für. Deswegen bin ich echt auf das Rad sehr gespannt, wie das fährt. Also ich glaube, André und ich, wir werden uns hier kloppen, wer es als erster fahren darf.
Gibt es noch andere Softail-Lösungen, die jetzt neu sind? Also es ist ja jetzt auch kein richtig neues Thema. Es gab es ja auch irgendwie vor 20 Jahren schon mal. Mit Elastomeren war es dann da. Und Canyon hat auch schon mal was gemacht. BMC hat schon mal so einen Puffer in den Hinterbau eingebaut.
Genau, also es gibt noch bestehende Räder, die sind jetzt nicht super neu, aber die sind weiterhin am Markt. Also Trek selber hat weiterhin das Pro-Kaliber am Start, das auch einen kleinen Elastomer hat. Das Isotec nennt sich das. Das nutzen sie auch im Rennradbereich sehr viel. Ja, und natürlich hast du BMC schon genannt mit der Micro-Travel-Technology, heißt es, glaube ich. Da ist ein kleiner Elastomer letztendlich hinten eingebaut und der federt dann auch die Schläge raus. Lustigerweise, um wieder zurück auf Gravel zu kommen, genau diese Technologie verbaut BMC jetzt auch in ihrem Gravelrad im Urs. Also auch da kann man mal sehen, dass die verschiedenen Bereiche untereinander von den Technologien auch tatsächlich profitieren können.
Haben wir schon irgendwie, wir sitzen als Redaktion ja nah in der Industrie auch, zumindest in Kontakt sind wir, haben wir irgendwelche Rumors, irgendwelche Gerüchte, was kommen wird? Gibt es da schon irgendwas? Ich habe zum Beispiel, für mich ganz spannend, ich habe gehört, dass demnächst ein großer Vertrieb eine Technik aufnehmen wird und das ist eine verstellbare Federhärte von Stahlfedern. Das ist eine Feder und die kann man verstellen. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber ich werde es ausprobieren.
Ja, es gibt nichts Bestätigtes, aber man kann sich immer so ein paar Dinge ausmalen. Also
Wenn ich jetzt überlege, wir gucken mal auf die Schaltungen, dann hatte da SRAM natürlich mit der Eagle-Einführung und mit der 1050-Kassette einfach mal die Radwelt wieder so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Im letzten Jahr gab es ja fast kein Rad mehr, was keine Eagle drauf hatte. Da war ja Shimano jetzt wirklich arg hinter. Shimano schlägt zurück, da ist jetzt die neue XT und die neue SLX auf dem Markt. Und die hat ja jetzt, one more, 1051er Kassette. Das heißt, da ist wieder ein Zehntchen mehr. Und das wird SRAM natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Mhm. Und irgendein anderer vielleicht auch nicht. Das heißt, da wird mit Sicherheit irgendwann jetzt die erste 951-Kassette kommen oder halt die 1052-Kassette. Und wenn man sich mal anguckt, wie weit die SRAM-Schaltwerke, wie weit man die auch wegdrehen kann von der Kassette, also diesen B-Screw-Abstand, dann kann man sich da schon auch denken, dass da noch Luft ist und dass da vielleicht noch zwei Zähne reinpassen würden. Und das zweite große Thema, glaube ich, ist weiterhin Elektronik. Mhm. Auch da ist SRAM jetzt mit der Access-Schaltung auch wieder ein richtiger Coup geglückt. Also die ist auch richtig, richtig gut. Während die Shimano Di2 da wieder ein bisschen alt gegen aussieht. Das heißt, da werden mit Sicherheit in Japan gerade die Köpfe rauchen.
Weil kabelgebunden oder warum?
Weil kabelgebunden, ja. Also die Di2 funktioniert, ja. Definitiv. Aber zum einen gibt es sie nicht in 12-fach, sondern nur noch in 11-fach. Und zum anderen ist das wirklich Geile an der Axis ist gar nicht, wie die funktioniert, sondern ist einfach der Funk. Kein Kabel am Rad, das ist sensationell. Auch alleine, du brauchst 15 Minuten und hast die Schaltung am Rad. Schaltwerk dran schrauben, Schalthebel dran schrauben, einmal einstellen, fertig.
Kannst du die Akkus an die nachladen?
Sowas. Ich fahre jetzt seit einem halben Jahr, ich habe einmal nachladen müssen.
André fährt auch nicht so viel.
Ich fahre gerade auch nicht so viel, das stimmt. Ich schalte auch nicht so viel, ich drücke einfach den dicken Gang durch. Nein, sie hält echt lange.
Also die Di2 ist ja auch extrem
lange. Genau, es ist überhaupt kein Thema. Natürlich, man muss mal hinten hin und wieder mal gucken, ob das Lamplight immer noch grün blinkt beim Schalten, weil da hat SRAM ja auch ein paar, so ein bisschen doppelten Boden drin. Also das fängt dann irgendwann mal an, rot zu blinken und selbst dann hat man, glaube ich, noch 10 Fahrstunden oder so. Also man bleibt da eigentlich nicht mit liegen auf gut Deutsch. Und nochmal zum, was kommt, nochmal zum Thema Elektronik. Da ist ja auch Fox ein bisschen vorgeprescht mit Live Wolf und das gibt es jetzt auch noch in einer speziellen E-Bike-Version,
E-Live
Wolf. Was
ist das?
Das ist ein elektronisches Fahrwerk, was grundsätzlich mal richtig gut funktioniert. Also es gibt ganz viele Sensoren am Rad, die quasi ermitteln, wie schnell bin ich, fahre ich berghoch, fahre ich bergab, was für Schläge treffen auf das Fahrwerk und dann gibt's halt kleine Stellmotoren in Gabel und Federbein und die passen dann die Dämpfung einfach entsprechend an. Das hatte die SL Group mit Lapierre und Ghost, die hatten das schon mal so ähnlich, da funktioniert das aber noch nicht ganz so gut. Und bei Fox funktioniert's jetzt richtig, richtig gut, hat aber auch den Nachteil, dass es so semi-optimal aussieht, weil es sind halt Kabel.
Sieht so ein bisschen Prototypenstatus noch aus, weil alle Kabel noch verlaufen und als wenn der Data Recording am Rad macht.
Ja, so ein bisschen. Das ist halt am Auto natürlich der große Vorteil. Also wenn du mal ein Auto auseinanderlegst, dann findest du da, glaube ich, 8 Milliarden Kabel drin. Du siehst sie aber nicht, weil die sind alle natürlich unter der Verkleidung. Das ist am Rad nicht so leicht möglich. Das heißt, man sieht die Kabel vor allem an der Gabel relativ deutlich. Und die Stellmotoren und alles ist auch noch ein bisschen groß. Es sieht noch nicht so ganz fertig aus, obwohl es richtig gut funktioniert. Und das setzt natürlich dann wieder RockShox unter Druck. Und ich meine, RockShox hat jetzt bei der Schaltung bewiesen, dass sie da was richtig Gutes machen können, elektronisch und wireless. Und naja, vielleicht kommt das ja dann auch am Fahrwerk.
Wobei Magura hatte sowas ja auch schon mal mit dem E-Lect-System. Das war auch kabellos. Die Stellmotoren waren an der Gabel im Tauchrohr integriert. Am Dämpfer sitzt so ein kleines
Köpfchen. Ja, aber die konnte halt nur.
Die konnte nur locken.
Nur
ein Block.
Locken ist natürlich über Funk einfach.
Ja.
Das Problem, ich habe mit Fox natürlich auch mal drüber gesprochen. Hey, warum macht ihr das denn nicht wireless? Und das Problem ist die Datenmenge. Also diese Sensoren, vor allem sowohl an Gabel wie auch an Hinterbau, die spucken so unglaublich viele Daten in unglaublich kurzer Zeit aus. Also die reagieren wirklich auf die, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, ich glaube auf die hundertstel Millisekunde oder irgendwie sowas. Und dafür sind Stand heute wohl alle verfügbaren Funktechniken
zu langsam wahrscheinlich. Ne?
Und was macht das Ding? Also bergab Fahrposition, bergauf Fahrposition, vorne absenken, hinten?
Absenken nichts, es passt nur die Dämpfung an.
Naja.
Okay. Das heißt, wenn es merkt, da kommen viele, oder da kommen keine Schläge.
Mhm. Asphalt oder so.
Asphalt und das Rad merkt im Endeffekt, oh, der Mensch fährt gerade hoch und der fährt langsam hoch, dann wird es die Dämpfung extrem erhöhen, damit das Rad eben nicht wippt. Merkt das System, oh, jetzt geht es bergab, weil es ist ein Neigungssensor drin. Da kommen heftige, schnelle Schläge. Dann wird es zum Beispiel die High-Speed-Compression ziemlich aufdrehen. Dann wird es vielleicht mit ein bisschen Low-Speed dagegen steuern. Also da sitzt ein extrem komplizierter Algorithmus dahinter, den Fox halt wahrscheinlich auch mit der Simulation von zigtausenden von Fahrstunden entwickelt hat. Also wie, in welcher Situation muss das Fahrwerk eingestellt sein, damit es optimal am Boden klebt? Und wie müssen da quasi die Shimstacks, also wie muss die interne Dämpfung dafür geregelt sein? Wie muss der Ölkreislauf geregelt sein? Und das kann dann eben dieses System jetzt wirklich in extrem schneller Zeit anpassen.
Ist das schon serienreif?
Das ist serienreif.
Hokus Pokus, ja. Was viel, das? Viel Geld, ja. Das wollte ich gerade sagen.
Nur mal so.
Das weiß ich nicht. Grob. Es ist, wenn auch nur in ganz wenigen Serienrädern momentan verbaut. Ja. Mhm.
Also ich glaube, ein Framekit kostet von das Scott Genius kostet, glaube ich, aktuell 4.500 €. Also ich glaube, das System wird so auf 2.5 gesetzt.
Ja, im Scott Genius, da gibt es eine Variante, wo es drin ist. Und im E-Bike-Bereich gibt es jetzt den einen oder anderen Simplon zum Beispiel, wo du das im Baukastensystem dann optional dazu kaufen kannst.
Da ist die Gabel dann komplett dabei oder sind das nur die Sensoren und die Stellmotoren?
Nee, das ist komplett.
Okay, also.
Ist schon dabei für den schmalen Taler.
Nein, das ist das ist ein komplettes System. Das kannst du als Laie da nicht mal eben reinbauen.
So, jetzt sind wir bei Wünsch dir was. Angenommen, wir könnten uns wünschen, was wir an zukünftigen Innovationen sehen wollen würden. Was wäre das, Lukas?
Oh, das ist schwierig.
Du kannst auch wunschlos glücklich sein. Aber
nee, wunschlos glücklich ist man, glaube ich, nie. Also es ist ja gerade cool, was technisch alles passiert. Ich glaube, dass extrem viel noch in Sachen Reifen passieren kann. Mhm. Das sehen wir gerade einfach so, was im Rennsport abgeht. Also ich bin halt einfach eng an der Rennsportszene dran und da wachsen die Reifen seit Jahren. Um mal ein Beispiel zu nennen, also wo ich früher gefahren bin.
Wachsen?
Ja, in die Breite. Also erstmal natürlich auch im Durchmesser. Also ich bin früher noch auf 26 Zoll gefahren, sind so auf 29 Zoll. Früher waren es 2 Zoll breite Reifen und mittlerweile muss man sich festhalten, Nino Schurter fährt mit 2,4 Zoll breiten Reifen durch die Gegend auf einer 30 mm Innenmaulweite Felge. Das ist, finde ich, Wahnsinn und das zeigt auch, wie sich der Sport verändert oder generell unser kompletter Sport verändert, dass es halt immer technischer wird und immer, dass man immer höhere Geschwindigkeiten auch erreichen kann. Und ich glaube, da wird in der Reifenbranche noch viel passieren, gerade auch im CC-Bereich einfach breiter, mehr Volumen und dadurch auch geringeren Luftdruck, was dann mehr Grip bedeutet. Also das würde ich mir echt wünschen, dass da noch ein bisschen sich was tut, weil ich habe einfach gemerkt, dass man mit diesen Reifen so unfassbar um die Kurve ballern kann. Das macht super viel Spaß. Und dann, diesen Elektroniktrend finde ich cool. Also das kann man ja finden, wie man will, weil da natürlich auch viel kaputt gehen kann und weil es viel Spielereien sind und es meistens auch schweineteuer ist.
Ja.
Aber also ich hoffe, dass Shimano bald mit einer elektronischen Schaltung nachzieht und die Axis Hokus Pokus vielleicht sogar noch ein bisschen überbieten kann.
Also mit einer kabellosen.
Genau, also das muss, glaube ich, kommen. Wenn jeder jetzt noch mit einem Kabel um die Ecke kommt, dann glaube ich, wäre das jetzt kontraproduktiv, dann will das, glaube ich, keiner haben. Und auch gerade, was André schon gesagt hat, elektronische Fahrwerke, da wäre es echt cool, wenn man da einfach eine Gabel entwickeln kann, die uns natürlich nicht komplett bevormunden soll, aber die einfach viel mitdenkt und diese ganze Einstellerei auch so ein bisschen vereinfacht. Also, dass man einmal, was weiß ich, sein Gewicht einstellt und dass die Gabel mitlernt, wie man fährt, was wahrscheinlich das Beste für sein Setup sein würde. Und das wäre einfach eine coole Geschichte, dass man umstellen kann, hey, so will ich fahren, aber man auch mal sich vorschlagen lassen kann, dass die Gabel sagt, hey, ich habe jetzt berechnet, so wie du hier um die Gegend eierst, ist die Compression für dich die beste oder keine Ahnung. Das fände ich ziemlich cool, wenn man nochmal so ein bisschen Hilfe dazu bekommt.
Ich bin ja fast wunschlos glücklich gerade. Nein, ich finde, und da sind wir dann ganz am Anfang bei dem Thema Innovationsstau, ich sitze da eigentlich immer in jeder Saison am Ende und denke mir, okay, das wird nicht mehr besser. Die Bikes sind so gut jetzt, was soll da noch kommen? Und irgendwie überrascht die Szene dann ja doch immer wieder. Dennoch, ich finde, so wie es gerade ist, zumindest mal jetzt im Bio-Bereich und jetzt mal noch das Thema Elektronik und vor allem elektronische Fahrwerke ein bisschen ausgeklammert, das ist gerade schon richtig, richtig gut. Also die Geometrien funktionieren extrem gut, die Federelemente funktionieren super, es gibt extrem gute Bremsen gerade auf dem Markt. Der Trend zu den breiteren Felgen, Laufrädern hat noch mal echt geholfen. Also das finde ich, also wer sich jetzt ein 2019 oder 2020er Mountainbike kauft, der kauft richtig. Also der kriegt ein super Rad. Klar, vielleicht nicht für 300 Euro, aber ab einer bestimmten Preiskategorie ist es klasse. Im E-Mountainbike-Bereich ich glaube, da sind wir immer noch ganz am Anfang. Klar, das ist jetzt auch schon 10 Jahre, ja, aber also, ich glaube trotzdem, wir sind da immer noch. Persönlich würde ich mir gerade irgendwie immer noch kein E-Mountainbike kaufen, auch wenn es mir Spaß macht, aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich mir jetzt eins kaufe, dann kommt im nächsten Jahr irgendeiner mit einem neuen Motor, der ist nur noch halb so groß und wiegt nur noch ein Zehntel und hat aber einen Akku, der 5 Stunden länger hält. So schnell wird es nicht gehen, aber das wird halt alles kommen. Sicher. Ja, wir haben angefangen bei 400 Wattstunden Akkus, sind jetzt schon irgendwo bei 700 oder so, ohne nennenswert viel mehr Gewicht zu haben. Das ist wie beim Computer im Endeffekt. Also da ist auch in dem Moment, wo du in den Mediamarkt gehst und dir ein neues Laptop kaufst, in dem Moment, wo du aus der Tür rausgehst, ist das Ding ja veraltet. Ja,
also sind wir da quasi jetzt noch im DOS-Zeitalter?
Nein. Wir sind schon bei Windows und wie gesagt, die aktuellen E-Mountainbikes auch da. Natürlich kann man die kaufen, die machen brutal Spaß, die sind echt richtig gut. Die Geometrien sind da jetzt auch richtig gut geworden. Das war am Anfang ja auch mehr oder weniger eine Katastrophe. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr, weil, das habe ich auch am Anfang gesagt, da natürlich auch unglaublich viel Entwicklungspower reinfließt. Da sind einfach auch Jungs jetzt dran beteiligt und Mädels sicherlich auch, die richtig, richtig, richtig gut Radfahren. Und das merkt man dann immer den Rädern an, dass die Dinger einfach dann Spaß machen und keine Seniorenschaukeln mehr sind wie zu Beginn. Dennoch, da bin ich brutal gespannt, was da passieren wird. Und da werden wir in 5 Jahren mit Sicherheit hier sitzen und über ganz, ganz andere E-Mountainbikes sprechen.
Werden die vielleicht auch mal günstiger? Weil aktuell sind die ja noch sehr, sehr teuer. Also die Einstiegsklasse ist da ja 3.500.
Schon amtlich, ja. Es gibt ein paar Hersteller, die immer wieder mal versuchen, da sehr preisaggressiv reinzugehen. Was den anderen Herstellern übrigens gar nicht so gefällt, weil nein, bei E-Mountainbike sind die, da sind gerade die Margen noch hoch. Da verdienen die Händler ein gutes Geld, was auch deren gutes Recht ist. Da verdienen die Hersteller gerade einfach gut. Und man versucht natürlich deswegen, dieses Preisniveau möglichst stabil und hoch zu halten. Einfach weil das eine Boomphase immer noch ist, weil die Leute das einfach. Ja, im Prinzip, wenn du einen Fahrradladen hast, da musst du nur ein Schild dran machen, frische E-Mountainbikes eingetroffen und schon rennen dir die Leute ja gerade die Bude ein. Und deswegen ist klar, dass du da nichts verramschst momentan. Und ich finde es eigentlich auch gut so. Und die Leute sind bereit, für ein tolles E-Mountainbike viel Geld auszugeben. Und da finde ich auch absolut nichts Verwerfliches dran. Es muss nicht immer alles billiger werden.
Ja, ich glaube, soweit haben wir einen guten Ausblick auf die aktuellen Neuheiten, Trends, Innovationen gebracht, auch einen Blick in die Zukunft gewagt. Danke Lukas, danke André für eure Einblicke. Ich bin Christian Ziemek, ich bin Redakteur beim Mountainbike Magazin und habe euch durch den Podcast geleitet. Folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Und falls wir hier viel zu sehr mit Fremdwörtern wie Shimstack, Framekit und so weiter um uns geworfen haben, könnt ihr uns gerne auch eine Mail schreiben an leserservice@mountainbikemagazin.de. Vielleicht moderieren wir dann einfach mal ein Lexikon, wo alle möglichen Begriffe erklärt werden. Bis dahin, bleibt uns treu und folgt uns weiterhin hier auf Instagram, Facebook etc. Bis dahin, alles ist fahrbar.